Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erzählt uns Tanja von den Online-Hebammen über den Moment, wenn mit dem Neugeborenen auch die Mama mitgeboren wird. Sie erzählt uns, warum die Arbeit als Hebamme mit der Geburt nicht endet, sondern oft erst so richtig beginnt. Und wie sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Christina versucht, Tabus rund um die Geburt und um das Wochenbett aufzulösen. Außerdem erklärt sie uns, wie sie auf die Idee gekommen sind, Online-Hebammenunterstützung anzubieten und wie das in der Praxis denn eigentlich funktioniert. Danke euch beiden für eure so wertvolle Arbeit mit den Mamas. Und alle Infos zu den beiden, zu ihrer Arbeit mit den Online-Hebammen, findest du wie immer in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Tanja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute ein Interview machen darf.
Danke für die Einladung.
Tanja, du bist Hebamme und du bist eine ganz besondere Hebamme noch dazu. Du bist nämlich auch Online-Hebamme.
Richtig.
Was genau du da machst mit deiner Kollegin Christina, das erzählst du uns später noch. Was mich ganz brennend interessiert ist, wie oder wann entschließt man sich, Hebamme zu werden? Wie war das bei dir?
Also der Berufswunsch, Hebamme zu werden, ist erst im Laufe der Zeit gekommen. Ich habe die Ausbildung gemacht zur Sozialpädagogin, habe in einer Gruppe gearbeitet mit 9 Kindern und bin einfach im Laufe der Tätigkeit draufgekommen, dass es nicht egal ist, wie wir geboren werden. Also ich habe mir gedacht, ich möchte gern ganz zurück an den Start und habe mich dann einfach erkundigt, ja, und Beruf Hebamme, was man da macht und was es für Zugangsvoraussetzungen braucht, und habe mich dann dafür entschieden, mich zu bewerben. Ausschlaggebend war auch noch ein Ereignis, auch als Sozialpädagogin, weil ich eine ältere Frau kennengelernt habe, die seinerzeit 102 Jahre alt war, und die hat früher Geburten begleitet und hat mir das erzählt, wie das war damals. Sie hat eigentlich keine Ausbildung gehabt als Hebamme, wie das halt früher einfach war. Und die war so lebensfroh, die 102 Jahre alte Frau, dass ich mir gedacht habe, so, die ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Ist ein toller Beruf. Ja, und dann hat das irgendwie das eine zum anderen geführt und jetzt bin ich da als Hebamme.
Du warst selbst eigentlich dann nur sehr jung, oder? Wie du Hebamme geworden bist.
Ja, ich habe ein Jahr als Sozialpädagogin fertig gearbeitet und habe mich beworben und bin fertig worden mit 23.
Genau. Wow. Mhm. Ja. Hast du dann im Zuge der Ausbildung auch begonnen, dich mit deiner eigenen Geburt auseinanderzusetzen? War das auch, ist das wichtig geworden für dich?
Nicht so sehr, weil ich wusste, dass meine Mama recht schnell entbunden hat bei uns 3 Kindern, und da gab es jetzt nicht so viel zum Aufarbeiten. Aber natürlich ist es spannend, wie ist die eigene Geburt gewesen, mhm, und danach, wie war man als Baby? Also das bespricht man schon mit der Mama. Ja.
Jetzt ist so, für mich, also ich arbeite auch viel mit Müttern, ich komme dann später zu ihnen erst, also nachdem sie Mama geworden sind. Als Hebamme bist du sozusagen, finde ich ja immer auch so ein bisschen Geburtshelferin, nicht nur für das Kind, sondern auch für die Mutter, weil die ja auch mitgeboren wird in
ganz,
diesem
ganz
Moment.
Ganz richtig, ja. Also geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter durch das Kind. Das, mhm, ist einfach ein ganz ein Ereignis, ein Erlebnis, das das ganze Leben verändert. Und wir begleiten Frauen ja auch im Wochenbett, also nach der Geburt, eigentlich viel zu wenig lange, sage ich jetzt viel zu kurz, und erleben da immer wieder den Prozess des Elternwerdens, mhm, nicht nur von der Mutter, auch von Vater. Und ja, wir haben da eigentlich eine ganzheitliche Funktion als Hebamme. weil wir einfach in der Betreuung halt nicht nur an dem körperlichen arbeiten, sondern eben auch an dem psychischen und dem Prozess des Elternwerdens begleiten.
Mhm. Und das beginnt ja eigentlich dann erst wirklich tatsächlich nach der Geburt und oft erst Wochen oder Monate später, wo man realisiert, wow, jetzt bin ich echt Mama. Ja.
Also das ist der Standardsatz, ganz klassisch im Krankenhaus. Die Eltern oder die Mütter sagen immer nach der Geburt, ich kann es eigentlich noch gar nicht glauben, dass das jetzt real ist. Also das.
Hast du das Gefühl, man könnte die Mütter anders darauf vorbereiten oder geht das gar nicht?
Weil
das
ich glaube, es ist ein Prozess. Also meiner Meinung nach. Natürlich ist Geburtsvorbereitung ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Aber genauso wenig, wie man irgendwen aufs Leben jetzt sage, wirklich optimal vorbereiten kann oder für eine Geburt, das passiert dann einfach immer und das ist immer ein Prozess, den man leben muss. Und wenn da nur irgendwer sagt, wie es sein wird, du glaubst das nie, bis du es selber hast. Mhm. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, Geburtsvorbereitung und so weiter zu machen, aber dass die Entwicklung einer Mama in Wochen passiert, beziehungsweise in Monaten.
Ich glaube mittlerweile Jahre.
Jahre, natürlich. Jahre.
Genau. Weil du das Wochenbett angesprochen hast, ich nehme so irgendwie wahr, dass das zunehmend so an Bedeutung verliert oder wir ihm immer weniger Bedeutung geben, weil so unser Leben so schnelllebig ist und wir das Gefühl haben, okay, jetzt haben wir das Kind auf die Welt gebracht und zack, 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 zack. Ja. Vielleicht kannst du uns mal rein aus fachlicher Sicht sagen, wie lange ist denn optimal wirklich dieses klassische Wochenbett, wo man einfach einmal nur Ruhe gibt, wo man wirklich ja, im Bett liegt?
Ich war bei einer Hebamme auf Praktikum, die jetzt gerade in Pension geht und die hat immer gesagt, 8 Tage, gut, die hat Hausgeburten gemacht, aber die 8 Tage haben die Eltern das Bett und die Couch nicht zu verlassen, beziehungsweise die Mütter, ja, die lassen sie das Essen zum Bett bringen und wandert von Couch ins Bett und retour, ja, also wirklich, wirklich schonend die ersten 8 Tage, weil es wichtig ist für die Rückbildung, für die Blutung, für die Milchbildung, ja, also im Endeffekt sollte die Frau nur trinken, gut essen, schlafen und halt stillen, ja, also da passiert nicht recht viel mehr in den ersten 8 Tagen.
Was ist jetzt, wenn man schon größere Kinder hat, wie kann man das schaffen?
Indem man einen guten Partner hat, den man einbindet und auch so halt rundum Unterstützung. Es bedarf einfach ein bisschen einer Planung. Ich habe das gesehen, dass es funktioniert. Vor allem auch in dem Praktikum und auch in der Wochenbettbetreuung, wo ich bin im ländlichen Bereich. Es kann funktionieren, dass sie die Eltern im Haus oder in der Wohnung einfach ein Nest machen und die erste Woche das nicht verlassen. Und sie sollen sie im Vorhinein einfach Sachen einkochen, damit sie nicht kochen müssen nachher, sondern nur mehr aufwärmen. Oder Essen bringen lassen von jeden Tag von wen anderen. Und es braucht einfach ein bisschen Organisation, dann ist es machbar.
Hast du das Gefühl, dass das im ländlichen Bereich leichter ist, weil da diese dörfliche Struktur vielleicht, man kennt sich, man weiß, die hat jetzt ein Kind gekriegt, da bringe ich jetzt eine Suppe vorbei oder so. Das ist ja, eigentlich hat die Wochenbett-Tradition eine sehr lange Tradition.
Ja, genau.
Aber jetzt leben wir so im urbanen Raum, wir sind oft anonym, haben keine Ahnung, wer ist da neben mir. Glaubst du, ist das schwieriger?
Leichter und schwieriger weiß ich nicht. Vielleicht, ja. Aber ich erlebe schon auch, dass Frauen in der Stadt ja auch immer wirklich gut eingebunden sind mit Freunde und Bekannte und wie gesagt, es bedarf nur, glaube ich, einer Organisation, dann ist sie im städtischen Bereich genauso möglich. Mhm.
Vielleicht auch nochmal, vielleicht braucht auch dieses Wissen, dass das wirklich, wirklich wichtig ist, um Kraft zu tanken.
Mhm, das stimmt. Ja, das ist vielleicht der Punkt. Im ländlichen Bereich ist vielleicht ein wenig selbstverständlicher oder halt nur normaler, dass die Eltern und Schwiegereltern und Tanten vorbeikommen und irgendwas zum Essen bringen. Das kann sein. Ja. Mhm.
Und dass wir vielleicht auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf dieses Wissen schon verlieren. Mhm. Ich denke jetzt an andere Kulturen auch, wie Ayurveda oder auch im Chinesischen mit der TCM und so, wo wirklich es so eine Wochenbettzeremonie fast gibt, ja, wo dieses Kochen und das Essen und das Nähern und das Stärken so wirklich ja, zeremoniell ausgeübt wird. Und ich habe das Gefühl, es geht uns so ein bisschen in dieser Hektik des Alltags verloren.
Ja, ich glaube einfach, dass wir wenig Zeit für irgendwas haben und durch verkehrte vielleicht auch Rollen und Werte natürlich geprägt werden, weil Frauen müssen schnell wieder fit werden nach der Geburt, ja, und wieder was schupfen und die Rolle der Mutter erfüllen und also einfach von der Seite her, ja, dass man sagt, die Frauen haben einfach keine Zeit mehr, um im Wochenbett zu liegen und sie zu erholen.
Jetzt seid ihr so dabei, also du und die Christina, in so diesen Momenten der größten Verletzlichkeit, weil man so wahnsinnig offen ist, auch während einer Geburt, vielleicht manchmal auch im größten Schmerz, ja, zumindest glaubt man das in dem Moment vielleicht, aber gleichzeitig auch erlebt ihr diese größten Glücksmomente im Leben von Familien. Mhm. Ja. Gewöhnt man sich daran irgendwann? Wird das irgendwann selbstverständlich oder ist das jedes Mal wieder Gänsehaut für euch?
Na, selbstverständlich ist es nicht. Ja. Einfach daraus, weil wir jede Frau individuell begleiten und betreuen und jetzt mit jeder Frau ein Prozess ist, durch die Geburt zu gehen. Es gibt ja dieses Wort Informed Choice, Informed Decision Making, und in dem Moment, wo man sich auf das einlässt und mit einer Frau individuell arbeitet, ist auch die Geburt natürlich individuell und nicht selbstverständlich. Dass man in gewissen Handlungsabläufen routinierter wird, ist klar, aber von der Arbeit her ist es jedes Mal wieder was Besonderes.
Wie ist das? Wie nehmt ihr das wahr? Im Kreißsaal ist so, also so, ich habe das für mich so erlebt, da kann so eine Urkraft freigesetzt werden, ja, wo man sich denkt, puh, wo kommt denn das jetzt her? Das ist so eine so richtige Ausnahmesituation und es ist schwitzig, man schreit, es ist blutig, es ist irgendwie wirklich so ein archetypischer Zustand vielleicht.
Beschreibungen, ja.
Ja, aber es ist ja so. Also es ist ja nicht hellblau, rosa, rot, lieblich, ja, kann es sein, aber muss es eben nicht. Hast du das Gefühl, der Kreißsaal ist so ein Raum, ein Feld, wo Tabus dann mal völlig aufgehoben sind, oder gibt es die trotzdem auch während der Geburt weiter?
Also eine Geburt ist immer was Spezielles und da kommt jede Frau an ihre Grenzen oder wahrscheinlich jede Frau. Und Tabus an und für sich gibt es jetzt nicht, weil wenn die Frau jetzt sehr extrem gebärdet oder irgendwas, dann ist es einfach so. Und es bleibt innerhalb des Kreißsaals, ja. Das Einzige, was mir immer wieder auffällt, ist, dass man die Männer mit ins Boot holen muss, weil die oft durch Blicke, ja, oder Körperhaltung nicht wissen, also wir beobachten das, nicht wissen, was sie zu tun haben oder wie sie mit der Situation umgehen sollen. Mhm. Aber ein Tabu gibt es eigentlich im Kreißsaal. Ja, es gibt ein Tabu, die Frau nicht einzubinden in der Entscheidung.
Also ich meinte jetzt auch weniger Tabu für euch, sondern ob ihr das Gefühl habt, dass es für die Frauen Tabus gibt, dass ihnen das unangenehm ist oder dass sie...
Ja, sicher, es ist ihnen mega unangenehm manchmal. Mhm. Aber auch da gilt es, die Frau dort abzuholen, wo sie ist und jetzt erklären, was passiert und was passieren kann und sie mitnehmen, weiterführen, ja, in dem Geburtsprozess.
Mit dem Mann gemeinsam meistens wahrscheinlich, oder?
Ja, den hole ich mir auch noch ins Boot.
Mir hat mal eine Frau, die ich sehr schätze, die hat mir so mitgegeben, dass eine Geburt dein Leben lang dich stärken kann als Frau. Ja, wenn das ein Geburtserlebnis ist, das stärkend ist, das kräftigend ist, dann kann diese Wirkung eigentlich so dich dein Leben lang auf deinem weiblichen Weg so begleiten. Umgekehrt kann sie dir aber total brechen, auch in deiner Weiblichkeit. Kannst du dem zustimmen?
Ja, auf alle Fälle. Also spätestens nachdem man den Film Meine Narbe gesehen hat, glaube ich, muss jedem klar sein, dass es Frauen gibt, die mit einem schlechten Geburtserlebnis nicht zurechtkommen. Ja. Und eine Geburt bestärkt die im Frausein auf alle Fälle, weil da kommt so eine Kraft zusammen und nachher in den Gesprächen im Wochenbett, jetzt die erste Wochenbettvisite, die ich mache, zum Beispiel, wenn ich heimfahre, ist immer die Geburt, wie es abgelaufen ist, das Thema. Und ganz, ganz, ganz oft ist da schon das erste Gespräch mit vielen Tränen, wo die Frauen einfach von dramatischen Erlebnissen bis einfach nur Erlebnissen erzählen, dass es nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich bin mir also hundertprozentig sicher, dass der Frau das ihr ganzes Leben lang, beziehungsweise so lange, bis das es aufgearbeitet hat oder durch eine zweite Geburt, die positiver gelaufen ist, begleitet.
Jetzt habt ihr, weil du die Visite ja gerade ansprichst, das heißt, du arbeitest du bist Hebamme in einem Krankenhaus.
Genau.
Und gleichzeitig hast du mit der Christina gemeinsam einen neuen Bereich der Hebammentätigkeit so irgendwie entdeckt oder geschaffen, nämlich die Online-Hebammenberatung. Erzähl mir mal kurz, was ihr so anbietet, für wen das geeignet ist und wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid.
Also die Online-Hebammenberatung ist jetzt neu, seit Jänner, genau, und soll einfach einen neuen Bereich decken, der 2019 absolut notwendig ist, und zwar, dass die Frauen eine Anlaufstelle haben für ihre Fragen. Das Medium Handy, Internet ist nicht wegzudenken, und ich glaube, es ist einfach notwendig, dass man in dem Bereich auch eine Möglichkeit hat, wen zu kontaktieren. Ich erlebe es von der einen Seite her selber natürlich, wenn ich Hausbesuche mache, und die muss ich mir einteilen am Tag, dann ist oft ganz viel in Ordnung, wenn ich dort bin. Und die großen Fragen durch Stilldemenz und Co. und einfach weil die Kinder halt ihre Phasen haben, kommen dann viel später oder zu anderen Zeiten, in denen ich schon wieder bei einer anderen Familie bin oder halt nicht erreichbar oder wie auch immer. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Kolleginnen, und deshalb habe ich mir gedacht, das braucht einfach eine Anlaufstelle für die Frauen, an denen sie die ersten Fragen so hinschicken können. Und das Handy hat den Kreißsaal natürlich erobert in der Schwangerschaft, wenn die Frauen CTG schreiben sind zum Beispiel. Also wenn sie die Herztöne kontrollieren vom Baby, dann liegen sie auf der Liege eine halbe Stunde mit Handy. Handy ist einfach immer dabei, auch nach der Geburt, im Wochenbett, wenn sie stillen, wenn sie spazieren gehen, sie sind einfach immer auf diesem Telefon. Und dann haben wir gedacht, dann nutzen wir das doch einfach gleich gescheit und geben ihnen wichtige und richtige Informationen, weil die Informationen, die sie im Internet holen können, die passen ja eigentlich nie wirklich zu deiner eigenen Situation. Ich meine, gerade Babys, Stillen und Co. und da hat Schwangerschaft ist immer so wie individuell, und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, wenn da Fachpersonen sitzen, die dir wirklich professionelle Antworten geben. Und genau, deshalb haben wir gesagt, passt, 2019, wir machen das, es ist eine Lücke in Österreich, und haben das gestartet. Und ja, wir bieten Beratungen an in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr. Die Frauen können uns jederzeit in Form eines Chats ihre Fragen schicken, wenn sie einen Tarif gebucht haben. Und wenn wir eben empfinden, dass Beratungen notwendig wären, dann machen wir sie Telefon-, Videoberatung oder so mit der Frau wirklich aus innerhalb dieses Zeitraums. Und es gibt immer einen einwöchigen Tarif, 3 Wochen oder 3 Monate Hebammenberatung.
Und ist das auch schon während der Schwangerschaft oder erst nach der Geburt?
Auch schon während der Schwangerschaft, ja. Also wir haben jetzt auch Einzelberatung hinzugefügt, weil wir gemerkt haben, dass das mit den Gratisfragen wirklich sehr, sehr gut angenommen wird und wir das halt nicht mehr wirklich beantworten haben können. Jetzt haben wir gesagt, gut, machen wir Einzelberatung und schauen, wie das angenommen wird. Und da kann man wirklich einmalig irgendwas fragen, wenn irgendwas unsicher wäre oder so. Und gerade in der Schwangerschaft gibt es natürlich auch viele Themen, wo sie uns schreiben können.
Was sind so, damit die Hörerinnen so ein Gefühl kriegen, womit sie sich melden können bei euch? Was sind so eure Top 5 Fragen? Was kommt da?
Die Top 1 Frage in der Schwangerschaft ist, welche Erstausstattung sie fürs Baby brauchen. Also alles rund ums Baby, was wir glauben, dass sie einkaufen sollen, oder wenn sie dann eine einwöchige oder 3-wöchige Beratung gebucht haben, dann sind wir da immer wirklich live dabei, wenn sie irgendwas kaufen.
Wirklich?
Und die schreiben uns, wie die Matratze oder das, also wirklich, oder von Produkten oder so, also das ist in der Schwangerschaft sehr präsent. aber natürlich auch irgendwie anders wie ja, klassisches Thema Übelkeit. Sie haben das und das und das probiert, haben wir nur irgendeinen anderen Tipp dafür. Ja. Nach der Geburt sind deutlich mehr Beratungen, ja, und vor allem Tarife gebucht, und es ist halt eigentlich meistens stillen, ja, beziehungsweise Blähungen und was man sich halt mit dem Baby machen kann, wenn es am Abend viel schreit oder so. Und Beikostthemen. Mhm. Beikostthemen, da merkt man einfach, dass die Hebammenberatung aufhört und sie in der Beikostzeit gerade abstillen, ja, mhm, wirklich viel alleine gelassen sind. Die Frauen.
Das heißt aber, die Fragen fokussieren sich sogar fast ein bisschen mehr aufs Kind als auf die Mama selbst.
Aktuell ja, also ja. Ja, aktuell ja.
Auch für, seid ihr auch für Rückbildung, Beckenboden, all diese Themen, weiß ich nicht, Brustentzündung fällt mir jetzt noch ein.
Ja, solche Dinge. Stimmt, haben wir auch schon gehabt bei der Brustentzündung, natürlich, was sie machen kann. Mhm. Ja, sind wir auch. Alles, was Hebammentätigkeit anfällt.
Mhm. Super, das heißt, die Frauen wissen, okay, da gibt es einen Anker, und oft ist allein dieses Gefühl zu wissen, es gibt einen Anker, mhm, schon das Wichtigste in dem Moment. Ja. Ja.
Also wichtig ist, dass Online-Hebammenberatung natürlich die herkömmliche Hebammenbetreuung durch eine Hebammenpersona nicht ablöst. Ja, das muss man schon sagen. Mhm. Soll es auch gar nicht, aber ergänzend ist es natürlich ganz, ganz okay. Uns hat da letztens eine Frau geschrieben, die eine Hebamme sogar hatte, aber sie am Wochenende nicht kontaktieren wollte, mhm, was auch fair enough ist, und hat uns geschrieben für eine Beratung, und das war absolut okay.
Super. Genau. Schön, dass ihr das geschaffen habt, diese Plattform. ja. Der Podcast heißt ja Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Was ist so aus eurer Erfahrung, so ganz vom Anfang weg sozusagen, wichtig, dass eine Frau, aber auch eigentlich eine Familie, mit einem guten Gefühl und mit Zuversicht in dieses Leben als Familie oder auch als Mama starten kann? Was braucht es da am Anfang?
Von den Werten her, oder?
Ganz, ganz groß ganz gedacht, groß an Unterstützung, gedacht. An das, was, ja, was muss man ihnen mitgeben vielleicht, was, mhm, was ist so eure Rolle, was gibt ihr ihnen mit, damit sie da möglichst einen smoothen und sanften Start in diesen neuen Abschnitt haben?
Also ein ganz, ganz großer Teil in unserer Hebammenarbeit ist natürlich, die Frauen zu stärken, ja, ihnen auch in gewisser Arbeit Mut zu machen, ja, dass sie das schaffen. Mutter sein ist was ganz Natürliches und das Älteste auf dieser Welt, und wir wollen, oder ich versuche das Hebammen immer, dass sie ihnen gerade am Beginn, dass sie beim Hebammengespräch sagt, sie haben jetzt 9 Monate Zeit, sind 9 Monate schwanger, und es ist ein super, super Zeitraum, um sein Gespür wieder ein bisschen zurückzubekommen, weil man das auch braucht später, weil man muss dann reinspüren, was könnte das Kind brauchen, weil das Kind kann es anders sagen. Und da muss man als Mutter natürlich wieder ein bisschen zu seinem Gefühl zurück, und der 9 Monate Schwangerschaft ist ein super Zeitraum, um die 9 Monate halt sich aufs Muttersein einzustellen. Ja. Also ganz, ganz viel Unterstützung, würde ich schon sagen. Letztens hat eine Freundin erst zu mir gesagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also ein ganz alter Spruch, aber sie hat damit natürlich recht. Ohne Unterstützung funktioniert es nicht. Und ja, ein bisschen Vertrauen wieder, dass es eh wird, weil es gibt kein richtig und kein falsch, gerade auch in der Erziehung. Es gibt viele Varianten. Aber das Wichtigste ist einfach, dass sie zurechtkommt und dass sie eine Base hat, die Mutter, ja, und das Kind mit einem Partner, Partnerin, wen auch immer, erziehen kann.
Was sind so die größten Ängste, wenn Frauen zu euch kommen, oder welche Sorgen bringen die mit? Was kriegst du so mit? Was transportieren sie dir?
Dass sie es nicht schaffen. Mhm.
Die Geburt oder das Mal?
Ja,
alles?
Ja, ganz einfach, mhm, immer. Dass sie haben Angst, dass sie irgendwas nicht schaffen. Mhm. Ja, ich glaube, dass der Druck ganz hoch ist. Ich weiß nicht, von wo der herkommt, aber sie haben immer alle Angst, sie schaffen es. Sie schaffen die Geburt nicht, sie schaffen das Kind nicht satt zu bekommen nach der Geburt. Ja. Also es ist immer, habe ich genug Milch? Es ist immer irgendwo ein bisschen ein Zweifel.
Hast du das Gefühl, dass es auch da so ein Perfektionsdenken gibt, so ein Perfektionsanspruch an sich selbst? Ich muss es jetzt besonders gut machen, besonders richtig.
Ja, natürlich. Also jeder will das Beste für sein Kind, ja. Ja.
Wie geht es ihr um damit? Was gibt ihr den Mamas mit? Wie kann man in so einer Situation das Selbstvertrauen tatsächlich auch stärken?
Zum Glück betreuen wir unsere Freunde immer ein bisschen länger und kennen die und kennen ein bisschen das Umfeld. Und wir ziehen halt dann an verschiedenen Hebeln, um ein bisschen eine Stabilität herbeizuführen. Oft reicht ein Gespräch, oft reicht ein guter Tipp. Letztens habe ich eine ganz verzweifelte Mutter gehabt, der ich sogar gesagt habe, sie müssen den Kontakt zur Außenwelt kurz abbrechen, ja, zur Familie und so, weil da einfach der Einfluss recht hoch war und der Druck, dass sie alles richtig machen müssen. Mhm. Ich habe gesagt, so, ihr bleibt jetzt isoliert für 3-4 Tage und schaut, dass es euch besser geht. Also wie gesagt, man versucht einfach als Hebamme, sich das Umfeld anzuschauen, die Frau, was sie braucht und dann an gewissen Hebeln zu ziehen, ja, um das zu erreichen. Oder ein Gespräch zu führen und die Frau zu bestärken. Oder eine Meditation, eine angeleitete Massage, eine Reise zum Kind. Es gibt so viele Möglichkeiten, um die Frau ins Hier und Jetzt zu holen und ihr ein bisschen die Ängste zu nehmen.
Mhm. Weil eure Erfahrung dann während der Geburt ja ist, jede Frau schafft es auf ihre eigene Weise, oder?
Also ja,
das stimmt. Wie immer dann der Geburtsverlauf tatsächlich ist, aber
genau.
Das ist auch sehr individuell. Mhm. Jetzt, wenn man an Hebamme denkt, hat man natürlich als erstes so Geburt und sehr viel freudige, sehr viel schöne Bilder im Kopf. Jetzt seid ihr aber natürlich auch da, wenn es mal nicht ganz so schön ist oder wenn es sogar traurig ist. Ja? Wie ist es für Frauen, die ja Fehlgeburt hatten zum Beispiel? Können auch die eure Hilfe, eure Unterstützung in Anspruch nehmen danach?
Ja, und sollen sie auch. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das ganz, ganz viele Frauen nicht wissen. Ganz viele Frauen glauben nur immer, sie müssen mit dem Thema alleine sein. Und wenn sie ins Krankenhaus gehen, zum Beispiel eine Fehlgeburt oder so, dann gehen sie heim und das war's. Ja, aber das ist es nicht, weil natürlich gibt es auch, es kommt immer auf die Woche drauf an, aber es kann eine Milchbildung einsetzen und so weiter. Also mit den Frauen muss man arbeiten, ja, als Hebamme. Und sie sollen nicht allein nicht sein. Es ist ein Teil unserer Arbeit. Wir begleiten sie im Kreißsaal, wir leiten so Sachen und auch danach. Ja. Und wenn wir uns nicht raussehen, dann leiten wir die Frau weiter an irgendwen, wenn wir glauben, die braucht eine weiterführende Hilfe.
Das ist ein großes Tabuthema noch, finde ich.
Extrem. Mhm. Wirklich extrem.
Weil irgendwie hat man so das Gefühl, tatsächlich, man weiß gar nicht, an wen könnte man sich denn da wenden, sind da Hebammen zuständig, darf man zu denen genau. überhaupt gehen, wenn man ja. nicht ein Kind geboren hat. Ja.
Ja.
Warum spricht man darüber noch immer nicht?
Weil es irgendwo wahrscheinlich was damit zu tun hat, dass man glaubt, der eigene Körper schafft es nicht und es einfach... Ja, man redet nicht drüber. Ich weiß es auch nicht, warum. Man sagt einfach nichts. Ich meine, man muss in den eigenen Freundeskreis schauen. Man glaubt, die Freundinnen von Hebammen sind sehr aufgeklärt, weil es natürlich immer um Geburten geht und die ganzen Sachen. Aber sie sagen es dann alle auch erst nach der 12. oder 14. Woche, dass sie schwanger sind zum Beispiel und verheimlichen die erste Zeit. Mhm. Weil er ja irgendwas sein könnte und nicht, dass man das irgendwie, dass es irgendwer weiß oder wie auch immer, ja, wie gesagt. Ich glaube, man hat auch ein bisschen Angst, dass man damit konfrontiert wird, weil wenn man das irgendwen erzählt, ja, dann, was ist dann?
Was ist dann? Das ist immer so die Fragezeichen.
Was ist dann, ja, und ich glaube, es ist einfach so gängig, das soll ja passen und da ist dann erzählt man, dass man schwanger ist, ja, aber dass ganz, ganz viele Frauen betroffen sind von Fehlgeburten, gerade in den ersten 10 Wochen, ist das ist irgendwo bekannt, aber nur immer ein Tabuthema. Mhm.
Ihr räumt ja auch auf eurer, so wie ich, deswegen finde ich, habe ich euch so sympathisch gefunden, ihr räumt auf eurer Instagram-Seite, auf eurem Profil, auch mit Tabuthemen ordentlich auf. Also heute habe ich gerade gelesen, Stillen und Sex als Thema ganz klar kommuniziert. auch über den weiblichen Körper, die eigene Gebärmutter, also einfach Dinge, über die man kaum viel zu wenig nur redet, vielleicht sogar zu wenig nachdenkt, bringt sie da schön aufs Tablett. Was ist denn eure Mission dahinter, sowas? Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
Das kommt auch ganz, ganz viel von der Christina. Nein, es ist super, weil wir halt einfach so offen sind, eben wie Christina und ich, und wir ja so Sachen ansprechen. Und schaut, dass die Christina nicht da ist, weil sonst hätte sie jetzt das Wort übergriffen. Es ist übernommen, es ist einfach Wissen, ist eine gewisse Macht, und es ist wichtig, sie auf die Füße zu stellen und über alles zu sprechen, ja. Und ob das jetzt unser Blutung ist und ich keinen Rock anziehen kann, mal einmal im Monat überlegen, was ich anziehe eben. Oder ob das irgendwie Stillen und Sex ist oder irgendwas anderes, ist völlig egal. Ich denke mal, dass es interessant ist für Frauen, weil gerade jetzt in der Weltstillwoche siehst du natürlich überall die Artikel dazu und wie wichtig Stillen nicht ist, und es ist eh schon bekannt, würde ich sagen, aber dass man Milchaustritt hat beim Geschlechtsverkehr, wenn man stillt, über das hat noch keiner gesprochen. Und denke mal, es lässt sich wahrscheinlich einfach leichter.
Eine Ermutigung sozusagen an alle Frauen, wirklich Themen anzusprechen, auch gerade dann, wenn sie das Gefühl haben, das habe nur ich.
Ja, und weil das ist aber dieses Phänomen, dieser Effekt, der immer wieder auftritt, wenn man mit Freundinnen darüber spricht, dann langsam so, ja, eigentlich geht es mir auch so, mir auch. Niemand wird es ansprechen. Es soll nicht sein.
Genau, es ist Zeit, dass das angesprochen wird, weil es ja dann für jeden Einzelnen eine Erleichterung ist, rauszufinden, ah, okay, ich bin doch nicht allein. Und es gibt vielleicht sogar eine super einfache Lösung für mein Thema oder mein Problem.
Genau, ja? Das ist ja das. Es gibt ja immer eine Lösung, man muss nur ansprechen.
Genau, schön, dass ihr das macht. Sehr, sehr wertvoll. Was würdest du sagen, wenn jetzt eine Frau eine Hebamme sucht, worauf soll sie achten? Was ist wichtig?
Wichtig ist, dass sie eine Hebamme bekommt, weil es heutzutage, glaube ich, nicht mehr leicht ist, eine Hebamme für die Vor- und Nachsorge zu bekommen. Es kommt natürlich immer darauf an, welchen Bereich, aber wenn sie sich's aussuchen kann, dann sollte natürlich irgendwie die Chemie auch stimmen. Und ja, die Hebamme das anbieten, was sie sich vorstellt. Wenn ich eine Hebamme nur für ein Hebammengespräch brauche und für einen Geburtsvorbereitungskurs, sind es andere Ansprüche, wie wenn ich gerne eine Hebamme habe, die mit Hypnobirthing Geburtsbegleitungen macht.
Okay, das heißt auch da einfach sich klar werden, was mag ich haben, und dann dezidiert nachfragen. Und
genau, dann brauche ich eine Hebamme, die das anbietet.
Weil es da ganz unterschiedliche Angebote gibt.
Ja, ganz von... Von bis, ja.
Gibt es irgendein schönstes Erlebnis in deiner Hebammenkarriere, das dir so einschießt, an das du gerne denkst?
Das ist immer interessant, diese Frage. Die wird ziemlich oft gestellt. Und es gibt viele schöne Erlebnisse, die wir gehabt haben, oder in der Ausbildung miteinander, im Praktikum, die ich gehabt habe im Kreise, wenn ich mal alleine war, ein Praktikum mit einer Hebamme, mit einer Frau. Ich kann aber kein gezieltes jetzt nennen. Es ist einfach ein schöner Beruf als Ganzes.
Es ist ein schöner Beruf, aber ich kann mir vorstellen, es ist auch ein sehr fordernder Beruf, körperlich einerseits, weil ihr ja wirklich auch in Schichten arbeitet, andererseits auch, weil man wirklich sehr präsent sein muss, weil man wirklich so ganz da sein muss in dieser Situation, und dass eine Geburt lang sein kann und auch seelisch vielleicht manchmal herausfordernd. Was machst du für dich, damit du gut auftanken kannst? Oder wie tankst du denn dann gut auf?
Ich mache für mich persönlich ganz viel Sport daneben, ja. Also das ist das, was ich brauche, dieses Bewegen, dieses Sportliche und Spielerische, und ja.
Das ist dein Ausgleich.
Das ist mein Ausgleich. Und mehr geht es ja nicht mehr aus. Aber man erdet sich auch bei Geburten. Man kriegt auch Kraft bei Geburten.
Wie können wir uns das vorstellen?
Es erdet einen. Wenn ein Kind geboren wird und es ist alles gut gegangen, dann ist es so ein schöner Moment, dass es einen erdet. Man fühlt sich irgendwie total naturverbunden, und es gibt schon auch Kraft.
Schön, das ist ein schönes Bild.
Ja.
Was Was würdest du den Mamas, die so zuhören jetzt, was würdest du denn gerne mitgeben? Als, weiß ich nicht, als Motto, als Erinnerung, als Impuls, was auch immer dir gerade einfällt. Gibt es irgendwas, was dir wichtig ist?
Mir ist ganz, ganz wichtig, dass Frauen ein positives Geburtserlebnis haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eine Hebamme zu nehmen, in welcher Form auch immer, ob für Geburtsvorbereitung und für die Nachsorge, ob mit einer Wahlhebamme oder eine Hausgeburt zu machen. Wir Hebammen arbeiten in der Salutogenese, also wir sind sehr, sehr, sehr positiv und glauben an die Kraft der Frauen. Und wenn man Hebamme am Start hat, ist man auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aufgehoben. Deshalb kann ich nur mitgeben, bitte nehmt euch eine Hebamme. Ja, die Frauen sollen sich eine Hebamme suchen. Ob vorher, ob nachher, ob zur Beikosteinführung, ob zum Rückbildungskurs, wie auch immer. Jetzt, wie gesagt, auch gibt es uns das Online-Hebamme-Beratung. Bevor man gar nicht weiter weiß, erste Adresse Hebammen.
Vielleicht auch wichtig, auch beim zweiten Kind oder dritten oder vierten.
Ja, natürlich.
Weil
ja.
viele so das Gefühl haben, ach, jetzt weiß ich ja eh, wie es geht. Jede Geburt ist anders, jedes genau. Kind ist anders. Immer genau. Wenn man glaubt, man kann es schon, gibt es eine Überraschung meistens.
Es sind ja ganz viele Frauen beim dritten Kind. Es muss nur der Fall eintreten, dass die Frau zwei Buben hat und dann ein Mädchen kriegt. Und schon steht sie beim Wickeln und fragt, muss ich jetzt was anderes machen? Also wie bei den Burschen. Genau, also es ist immer was Neues.
Also einfach diese Unterstützung
genau.
annehmen, die es gibt.
Und wie gesagt, nicht nur fachlich, sondern weil wir Hebammen einfach die ganzheitliche Betreuung machen.
Mhm. Wann muss man sich melden bei euch? Wann muss man anfangen zu suchen? Das ist immer so eine Sache, gell?
So früh wie möglich. Mhm. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Kassenhebammen und Wahlhebammen und Stadt-Land. Mhm. Aber so früh wie möglich.
Damit man auch wirklich die Unterstützung dann
damit man erstens hat. Die Unterstützung gesichert hat und zweitens, damit man auch das Mutter-Kind-Pass-Gespräch zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche nicht verpasst. Das ist jetzt im Mutter-Kind-Pass eh schon ein paar Jahre jetzt, aber wissen immer noch ganz, ganz viele nicht. Mhm. Ja, und ist der Erstkontakt zur Hebamme.
Gut, das ist ein wichtiger Hinweis. Mhm. Und dann nach der Geburt, spätestens, aber auch in der Schwangerschaft, wenn irgendwas ganz akut ansteht, dann bei euch auf den Online-Hebammen, auf allen Kanälen seid ihr eigentlich zu finden.
Genau.
Den Link, den setzen wir dann auch noch in die Shownotes, damit alle nachlesen können und euch ganz sicher finden, die euch brauchen.
Ja, das ist ein guter Hinweis, hast du gesagt, das ist ganz akut. Wir sind bei akuten und Notfällen natürlich nicht die erste Ansprechperson oder die Plattform, sondern wirklich nur bei normalen Fragen und alles, was so rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ansteht.
Was wäre jetzt ein akuter Hinweis für dich? Also ein Arzt, du meinst jetzt medizinische Notfälle?
Medizinische Notfälle, ja, okay. Natürlich. Gut. Akute Sachen.
Aber ein akuter Milchstau zum Beispiel?
Milchstau ist ein... Es fällt unter Hebammen-Themen.
Gut, das ist wichtig. Ja. Das möchte man schnell behoben haben, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja. Gut, super. Gibt es noch irgendwas, was du noch da lassen magst, was dir noch wichtig ist, was du noch sagen magst, was wir vergessen haben vielleicht auch ganz?
Ich danke dir für die Einladung und es war echt sehr spannend, die Themen immer wieder zu beantworten, gewisse Fragen. Und freut mich sehr, ja, die Zeit gemeinsam. Und ja, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Zuhörerinnen haben, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und was ich schon nur den Frauen vielleicht sagen kann, sagt es einfach weiter. Mhm. Sagt es weiter, dass ihr Hebamme gehabt habt. Sagt es weiter, dass ihr positive Geburt gehabt habt. Sagt es weiter, dass vieles leichter ist, wenn da wer heimkommt und schon mal auf irgendwas draufschaut oder wenn man sie Online-Hebammenberatung nimmt. Die Frauen sind so stark und nur sie können uns Hebammen in unserem Beruf jetzt stärken. Ja, wenn der eine der anderen das weiter sagt, ist super, dass es Hebammen gibt, die andere wieder, dann breitet sie das aus.
Vielleicht ist das auch ein genereller Appell an uns alle, ja, an uns alle Menschen, dass wir uns einfach auf das Positive fokussieren auch.
Sowieso, ja.
Und dass wir das, was uns gut getan hat, was ein schönes Erlebnis war, auch weitergeben, weil gerade bei Geburtserlebnissen wird sehr oft nur der negative Teil dann weiter transportiert.
Nur der negative Teil. Weil, ja, es ist genauso eine Mama, wo es rund läuft, unter ihren 6 Freundinnen wird die nicht sagen, bei mir ist alles wunderbar, wenn alle anderen Freundinnen am Zahnfleisch daherkommen.
Da ist oft sogar dann die Scham davor,
richtig,
dass zu sagen, alles gut gelaufen ist.
Ja. Ja.
Also vielleicht auch wirklich diese Ermutigung, erzählt auch die guten Dinge, vor allem die guten Dinge, die positiven, die schönen, weil die geben uns alle auch wieder Kraft. Ja. Also spread the word mit was ganz Positivem.
Genau, danke.
Tanja, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und ganz, ganz viel Erfolg und vor allem viel Kraft für die Frauen, die euch brauchen und bei den Online-Hebammen finden.
Dankeschön.